Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Das interessiert mich natürlich genauso, weil wie kriege ich eigentlich das Aroma natürlich in mein Eis?
Heute wird's richtig cool im Genusstalk, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin zu Gast bei Kaspar Stange, der Eismacher hinter Cremeis aus Wuppertal. Macht euch bereit für eine Folge, die euch das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt und garantiert Lust auf mehr Eis macht. Von verrückten Eissorten vielleicht, wir werden es hören, bis hin zu Kindheitserinnerungen an Eis. Hier gibt's alles, was eben das Eisherz höher schlagen lässt. Hi Kaspar, ich freue mich,
Hallo.
Dass ich hier sein darf in der Keimzelle von Cremeis in Wuppertal.
Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Man fragt sich natürlich immer als erstes, wie kommt man dazu, Eismacher zu werden, Eis zu machen? Ist das wirklich so eine Kindheitserinnerung, die da einen treibt? Ich hatte auch schon mal mit einem Eismacher aus dem Saarland zu tun, der gesagt hat, ja, eigentlich hatte ich schon immer mal so einen Traum, mit einem Eiswägelchen durch Saarland zu fahren und Eis zu verkaufen. Mhm. War das bei dir ähnlich oder bist du ganz anders zum Eis gekommen?
Nicht ganz anders. Also ich habe auch schon immer Eis gemocht, aber ich bin halt Koch, komme aus der Spitzengastronomie. Und war damals Patisserie-Chef in Australien. Da waren so meine ersten Begegnungen immer auch mit Eis und auch eigenen Rezepturen herzustellen. Und dann habe ich ja bei einem Catering-Unternehmen aufgebaut und als Koch gearbeitet.
Mhm. Und wie kam es dann zum Eis? Was war der Aha-Eis-Moment?
Mir fehlte gutes Eis. Im Catering.
Ja.
Und damals hatte ich eine Großveranstaltung für eine große Firma hier und da sollte ich einen Eiswagen dazu buchen. Und dadurch, dass wir im Catering aber auch alles selber gemacht haben, also jeden Kartoffelsalat oder, es war immer der Anspruch, wirklich, wirklich zu kochen und keine Dose aufzumachen. Und da war halt dann schon das war so ein Dorn im Auge, dass ich nicht eigenes Eis hatte. Und da entstand so die Idee von Cremeis.
Kam da auch nochmal so die Erinnerung aus Australien hoch, wo du sowieso schon Eis gemacht hast?
Ja, das kam erst später, weil man ja dann so überlegt, was habe ich denn eigentlich alles mit Eis schon zu tun gehabt? Und das fügte sich dann so und dann merkte ich so, ja, doch, also da ist eine große Leidenschaft, die ich eigentlich schon immer hatte.
Ja, Patisserie ist ja immer so eine Disziplin in der Küche, die von Köchen nicht so gerne gemocht wird, vor allem wenn man mit Schokolade oder so arbeitet. Wir haben hier auch so ein bisschen Eis auf dem Tisch stehen und eben hast du auch schon ausgesehen, ne, nach Schokolade. Ist das tatsächlich eher so ein Posten, den man lieben muss, wo man auch sagen muss, ja, ich will dorthin und will dann auch später Eis machen? Oder ist das irgendwas, wo du hingeschickt worden bist? Wie bist du überhaupt in die Patisserie gerutscht?
Ganz ehrlich, bin ich sogar dahin geschickt worden und es ist auch gar nicht so mein Steckenpferd gewesen. Ich sag so unbedingt mit Süßkram zu tun zu haben, überhaupt nicht. Aber ich glaube, gerade gute Patissieren oder Patissiers, die nicht so denken, sondern eher wie ein Koch. Mhm. Also dieses Zusammenkommen von einmal sich an so Rezepte halten und Temperaturen und allem Möglichen, ist ja wirklich das, was eigentlich ein Koch nervt. Aber dieses freie Denken, so nach dem Bauch, das muss lecker werden. Mhm. Was mache ich? Wenn das zusammenkommt, glaube ich, dann kommt auch was Gutes in der Patisserie raus.
Ja.
Und da sehe ich mich halt. Also ich bin eher wirklich so dieser leidenschaftliche Koch. So wie komme ich zu so einem guten Gang? Ja, weil ich natürlich auch noch so gerne koche zu Hause. Und so betrachte ich halt auch das Eis. Mhm. Also welche Produkte? Und dann oft probieren, bis ich zu dem Punkt bin. Weil da es ist schwieriger ist. Eine Soße kann ich immer wieder abschmecken und dann kann ich sagen, alles klar, jetzt bin ich da an dem Punkt. Bei dem Eis leider nicht. Bei dem Eis, ne, ob eine Reifung, ob ein Pasteurisieren, ob bestimmte Regeln, ne, auch von Zuckern und anderen Substanzen, dass das überhaupt dann cremig wird, bei dieser Gradzahl und damit ausgefroren und. Ja, dafür braucht man dann mehrere an.
Das ist nämlich schon die Schwierigkeit. Ne? Du machst dann ein Eis fertig, dann geht es in die Maschine, kommt nachher fertig raus, muss ja trotzdem auch nochmal gefrieren und dann kannst du es erstmal probieren.
Ja.
Und wenn da irgendwo ein Fehler drin war, dann ist es halt, ne, kannst du halt nichts mehr verändern dran. Du musst sagen, es gehört so, wie es jetzt schmeckt.
Kann man? Ja, genau. Und da ist es wirklich auch immer dieses, dann so ehrlich zu sich zu sein, zu sagen so, nein, es ist nicht der Punkt.
Ja.
Ja, weil es ist ganz einfach, weil es ist süß, es ist kalt,
ja,
es ist auch lecker.
Ja.
Aber diesen Punkt zu erreichen, wo man sagt so, nee, da wollte ich eigentlich hin.
Mhm.
Das ist dann manchmal nervig.
Creme-Eis ist entstanden aus der Idee heraus, dass du einfach gesagt hast, ich brauche mein eigenes Eis. Jetzt ist es dein Lebensmittelpunkt.
Ja.
So, das Aha-Erlebnis, dass Eis doch mehr ist als einfach nur ein schönes Dessert, kam mir dann.
Ja.
Und jetzt hier in der Keimzelle tatsächlich, am Platz der Republik in Wuppertal, da fing alles an, ne? Und die erste Filiale gab es dann hier auch. Jetzt sind es 4 in Wuppertal. Du hast wie viele Eissorten überhaupt im Sortiment? Das verändert sich sehr wahrscheinlich ständig.
Genau, also das verändert sich einfach dadurch schon, da wir ja wirklich mit sehr vielen tollen Manufakturen und Produzenten zusammenarbeiten. Und da natürlich auch immer Wünsche wieder aufkommen und dadurch jedes Jahr immer wieder Eissorten dazukommen.
Ne? Ja, also versuchst du auch immer saisonale Themen dann in deinem Eis zu spielen, ne? Klar.
Genau. Also wir schockfrosten auch viele Dinger selber. Oder auch Zitronen, die wir pressen.
Ja.
Also wir pressen nicht jeden Tag Zitronen, weil wir Zitroneneis brauchen, sondern wir pressen dann wirklich sehr, sehr viele Zitronen. Auch den Abrieb machen wir selber. Also wirklich jeder Schritt ist bei uns handwerklich. Weil wir aber auch nirgendwo so eine Qualität gefunden haben, die wir wirklich haben wollen. Das Saisonale, klar, ne? Also nicht nur die Erdbeeren, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel weißer Pfirsich und das läuft jetzt aus. Wenn wir die frischen Früchte nicht mehr haben, dann gibt das Eis natürlich auch erst nächstes Jahr wieder.
Und gibt es dann auch solche Sorten, die so beliebt sind, dass dann die Gäste sagen, ach schade, warum gibt es die jetzt nicht mehr, weil sie eben keine Saison mehr haben, aber sind sie dann extrem traurig oder finden sie dann auch nochmal irgendwo ein Klassiker, was weiß ich, Zitroneneis ist ja was eigentlich so klassisch durchaus das ganze Jahr gibt. Ne?
Also so Klassiker, die haben wir unbedingt das ganze Jahr, aber in den Filialen sind die Fans eigentlich immer traurig, weil wir haben nur 10 Plätze für Eis und einen Platz reserviert, wo wir monatlich eine Sorte saisonal ändern.
Ja.
Und wir haben eigentlich jeden Monat die traurigen Gesichter, wie habt ihr das jetzt nicht mehr? Dann heißt es immer, nein, jetzt haben wir das. Bei uns ist einmal wichtiger, weniger Sorten und dafür halt wirklich darauf zu achten, dass die Qualität
steht. Wir haben jetzt hier eine kleine Auswahl ja stehen. Ich weiß gar nicht, was ist eins. Also klar, ne? Ich kann hier sehen Schokolade, Pistazie. Dann wird es schon schwierig. Sind Joghurt oder Vanilleeis?
Zitrone,
sowas in die Richtung. Was ist denn jetzt, du hast eben schon anklingen lassen, was ist das Komplizierte daran, so ein Eis fertig zu kreieren, bis es tatsächlich dann nachher in der Waffel oder im Becher landet? Wo sind da die Schwierigkeiten?
Also Schwierigkeiten ist einmal den Geschmack, weil bei Kälte natürlich auch eine Süße anders rüberkommt als bei einer Wärme. Das heißt, man kann es nicht einfach nur probieren. Da gibt es dann bestimmte Formen, Skalen, wo man weiß, okay, wie süß ist eigentlich was. Dann hat man die Schwierigkeit der Cremigkeit.
Das ist extrem cremig. Ich habe es probiert.
Genau, Pistazien ist eines der beliebtesten Sorten überhaupt. Das ist wirklich auch Bronte, die wir direkt aus Sizilien importieren.
Geröstet, ne?
Geröstet, ja.
Ja.
Geröstet.
Das schmeckt man nämlich auch. Sehr fein.
Und dann die Cremigkeit zu bewahren, das ist eigentlich das Geheimnis. Also ich sage mal, mit einem Packojet in jeder Küche kann man eigentlich alles da reinpacken, fräsen 2-3 Mal und dann hat man ein tolles Eis und den Geschmack auf dem Teller fertig.
Ja.
Bei uns ist aber so, dass wir sagen, dass es halt bis zu 12 Monate cremig bleibt. Das erstmal so hinzukriegen und dann auch noch hinzukriegen, dass alle Sorten bei der gleichen Temperatur, also wir konzipieren so auf -12 Grad, wir lagern zwar halt bei -18, -20 Grad, aber dass halt ein Schokoladeneis genauso cremig ist wie das Erdbeereis bei der gleichen Temperatur und nicht das eine schon wegläuft und das andere nicht, das ist eigentlich so die
Herausforderung.
Die Krux. wenn man mehrere Sorten nebeneinander hat.
Weil die andere unterschiedliche Zusammensetzungen haben, genau. Unterschiedliche Gefrierpunkte,
genau.
In dem es vielleicht mehr Fette, Flüssigkeit, Fett Fette, oder so. Ne?
Feststoffe und so weiter, genau.
Und dann heißt es tatsächlich ja, ich habe mich auch immer ein bisschen beschäftigt, habe auch eine kleine Eismaschine zu Hause, ja. Das sogenannte Bilanzieren,
richtig.
Das ist dann genau das,
genau,
ne? Wo man das wirklich gucken muss, ja. Wie viel fest, wie viel flüssig.
Genau.
Man arbeitet ja auch da mit solchen Füllstoffen, die ja. Aber auch natürlich sind. Das sind ja auch keine.
Inulin zum Beispiel.
Genau, ne?
Das ist ja eigentlich nur die Wurzel vom Chicorée getrocknet. Die ist weiß, hat keinen Geschmack und ist einfach nur ein Feststoff.
So, also gar keine Mittelchen irgendwie rein, weil das ist ja auch oftmals das, wenn man jetzt ein Eis kauft. Und guckt, was da im Supermarkt draufsteht.
Ja.
Ne? Da steht ja einiges drauf. Das wird man hier nicht so drin finden.
Also wir brauchen natürlich schon Stabilisatoren.
Das
also
ist
sonst
normal.
Sonst nicht 12
ja,
Monate.
Sonst kannst du das nicht machen,
also ne? Wir brauchen Johannesbrot, kein Mehl.
Genau, ne? Aber auch das Mehl. Ist ja natürlich.
Genau.
So, ne?
Genau.
Also. Genau, was habe ich jetzt hier? Weißt du das? Oder muss ich raussprechen?
Ich denke, du hast da grünen Apfel.
Das stimmt.
Ja, ist schwer zu erkennen, weil es halt auch weiß ist.
Mhm, ne?
Wir haben halt keine Farbstoffe drin.
So, ne?
Man sieht halt nur die kleinen Stückchen.
Ja, aber es schmeckt auch nach grünem Apfel.
Ja.
Also das gerade gesagt hast direkt.
Der Teil, ein bisschen Teil von der Schale fermentiert, um so auch eine Eigensäure reinzukriegen. Und bei Apfel ist auch eine schwere Sorte, weil was den Geschmack angeht.
Ja.
Weil wenn man Apfelsaft jetzt einfach nur einfrieren würde, wäre es einfach nur süß.
Aber einfach nur süß, weil ihr den Apfelgeschmack geht
also weg. Ist halt langweilig, ne? Hat gar keine Tiefe.
Ja. Und deswegen dann mit Stückchen gearbeitet.
Also die Schale erstmal, also wirklich fermentiert, quasi einen Essig, ne, dass es halt wirklich eine Tiefe bekommt. Und hier eigentlich, wie ein Koch gearbeitet, mit Süße und Säure, das so auszubalancieren, dass man wirklich dann den Apfel auch schmeckt.
Mhm. Schmeckt man.
Ne?
Aber das ist dann das, was dir sehr wahrscheinlich aus der Kochausbildung her sehr stark hilft. Einfach auch da mit Methoden und Verarbeitungstechniken ranzugehen, die man normalerweise jetzt nicht beim Eismachen nutzen würde. Weil ich glaube, ich habe jetzt noch nie in einer Eisdiele irgendwo sowas gegessen, wo man sagt, ja, ich habe hier Apfel und Schale fermentiert und was weiß ich. Also das ist dann halt schon eine andere Herangehensweise.
Ja, genau. Also ich gucke mir und beobachte halt sehr genau so, was ist eigentlich, wie wird gerade in den Top-Küchen gearbeitet. Mhm. Ne? Wir haben ja auch da tolle Kontakte, ne? Ob es nach Würzberg, ne? Zu Tobias Betz, Alexander Herrmann ist oder auch andere Köche wie Sascha Stemberg und hier drumherum, wo ich mich ja auch sehr gerne mit austausche und sehe, okay, ne, wie werden Aromen natürlich gewonnen?
Ja.
Ja, ob durch Fermentation, ob durch Trocknen, ob Rotationsverdampfer und so weiter. Und das interessiert mich natürlich genauso, weil wie kriege ich eigentlich das Aroma natürlich in mein Eis?
Wie lange dauert jetzt, wenn du an so einer neuen Idee arbeitest? Du kommst ja jetzt nicht von heute auf morgen, klar, sagst ein Apfeleis wäre vielleicht nicht verkehrt oder vielleicht sagt auch ein Kunde, warum habt ihr kein Apfeleis? Ne?
Ja.
Aber bis dann die Sorte so in der Eisdiele bei euch nachher in die Waffel oder in den Becher wandert, wie lange braucht's da, dass du dann wirklich den perfekten Geschmack, du bist sehr qualitätsbesessen, das merkt man ja schon, wie du hier erzählst, ja. Was auch sehr, sehr schön ist, weil man schmeckt's auch. Wie lange dauert's, bis dann das perfekte, die perfekte Sorte nachher draußen zu haben?
Das kommt wirklich ganz, ganz drauf an, weil wir haben natürlich schon ein riesen Repertoire an Rezepten und da kann man natürlich auch bei manchen einfach was austauschen und sagen, okay, das hat gleiche Fettanteile, feste Anteile. Oder wir nähern uns da sehr an. Von daher denke ich, wir werden da schnell zu einem Ergebnis kommen.
Mhm.
Bei manchen ist es aber sehr, sehr schwierig. Und dann, also ein Wassermeloneis, ne? Dass es nicht nach Gurke schmeckt oder so. Ne? Weil da hat man ständig die Gurke, aber nicht die Wassermelone.
Ja, ja.
Und dann kann das halt auch mal eine Woche dauern. Ne? Wobei dann, ne, der nächste Punkt ist dann halt die ganze Spezifikation, ne? Weil wir gehen ja dann auch an den Markt, also für unsere Gastronomiehändler und Gastronomien. Das heißt ja wirklich, ne, was kommt alles aufs Etikett und dann.
Das gehört halt auch noch dazu.
Gehört alles
logischerweise dran,
genau.
Weil die Eissorten gibt es natürlich auch in etwas größeren Boxen für die Gastronomie.
Genau.
Für den Handel gibt es auch noch
für die Familie zu Hause, bei euch hier im, deswegen sage ich im Handel quasi, mit nach Hause nehmen, gibt es natürlich dann auch nochmal 500 und auch noch eine Nummer kleiner, ne? Genau. Die Familienpackung ist 500 und dann noch die kleineren sind
die 140
Milliliter. 140, so, ne? Die gibt es natürlich dann auch. Und wie gesagt, es gibt aber dann halt auch durchaus ja dann in der Gastronomie dein Eis zum Naschen.
Genau, ja, also da sind wir ja auch ganz stolz darauf, dass wir da bei wirklich absolut namhaftesten Hotels in ganz Deutschland vertreten sind. Also ob Breitenbacher Hof oder Waldorf Astoria in Berlin und so weiter. Die halt unser Eis bekommen oder auch andere Konditoren hier in der Region, die sagen, okay, ne, wir haben halt einfach, wir konzentrieren uns auf Torten, aber dafür machen wir jetzt lieber mit Kasper das Eis. Ne? Also auch hier Thomas Wild ist in Wermelskirchen einer der Konditoren, auch hier in der Region. Und das ist ja auch das, was wo ich so dann ja mich zu Hause fühle als Koch.
Ja.
Ne? Nämlich nicht nur so die Eisdiele klassische zu sein, sondern halt in der Gastronomie.
Eine Eismanufaktur. Genau. Ne?
Da, wo ich mich zu Hause
fühle. So. Ja. Kommen dann auch Wünsche aus den Ecken, dass du dann speziell ein Eis kreierst fürs Waldorf Astoria oder so?
Ja, ja.
Dass sie sagen, hey, mach mal was, aber da hast du dann volle freie Hand oder haben die dann auch so eine Idee, sagen, das muss unbedingt mit rein?
Nee, also meistens habe ich freie Hand, weil ich eine genaue Vorstellung davon habe, wie die ja auch denken. Also wenn ich jetzt mit einem Küchendirektor oder Küchenchef oder so weiter spreche, dann sprechen wir ja eine Sprache.
Ja.
Und das ist halt sehr einfach. Ne? Jetzt zum Beispiel gerade wollen wir ein Eis machen für Christian Philips, den Bäcker.
Mhm.
Und zwar mit seinem 360 Grad Brot. So, das ist jetzt das gerade anstehende Projekt. Mhm. Und wir haben eben noch telefoniert und jetzt geht's halt los zu gucken, okay, wie kriegen wir da ein leckeres Eis raus?
Ja, was könnte das sein, ne? Ein Broteis.
Ja, es wird ein Broteis
werden. So, ja. Liegt nahe, ne?
Ja.
Also es gibt ja Franzbrötchen-Eis, warum soll es nicht auch ein Broteis
geben? Genau.
Aber nach was könnte jetzt ein Broteis schmecken? Was sind jetzt so deine Ideen, ne, wenn man da so...
Wie ich da jetzt so dran gehe?
Ja, was
ja ich seziere das ja auch. Ne? Also ich finde ja Brot eigentlich super spannend für ein Dessert, weil man hat hier eine Süße, man hat eine Säure, man hat ja unglaublich viele Geschmäcker, also in so einem Sauerteigbrot.
Ja.
Man hat verschiedene Texturen von Crunch, von weich. Ja, also wir haben eigentlich für ein komplettes Dessert schon alles in so einem Brot, wenn man es sezieren würde jetzt.
Ja, genau.
Und so gehe ich ja auch gedanklich jetzt an das Eis. Also ich hätte natürlich, möchte den Crunch drin haben, weil die Kruste vom Brot, also gucke ich, okay, welche Krümel brauche ich, karamellisiere ich die noch, dass der Crunch behalten bleibt. Und wie kriege ich den Geschmack von diesem Brot in Eis? Und dann finde ich für mich da auch wichtig, dass es... in Milch ist, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass als Sorbet, hey, habe ich jetzt keine Idee zu,
ne?
Aber dieses Brot einzulegen in Milch und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, okay, wenn man jetzt ein Müsli hat und das, ne, dann haben diese Milch, hat ja auch schon diesen Müsli-Geschmack und jetzt dieses Brot in der Milch und das friert man ab und da hebt man dann crunchy Kruste drunter. Das ist meine Idee.
So, genau.
So, jetzt sind wir schon, das ist die Idee.
Ja.
Aber jetzt muss
das muss
noch, genau. Jetzt muss noch gemacht.
Hast du dann auch irgendwie eine Versuchsküche, wo ihr das dann ausprobiert? In kleinerer, logischerweise, ne? Ihr werft da hinten dann die große Maschine an. Oder trotzdem dann für so eine Eissorte dann auch einfach
also,
die Kollegen.
Genau, also wir fangen kleiner an. Ich habe natürlich auch kleine Eismaschinen, aber dann brauchen wir die große. Weil wir da natürlich einen anderen Luftaufschlag, weil wir es wird immer anders als in der kleinen.
Damit du da auch nachher weißt, dass es funktioniert im großen Stil.
Richtig. Ja. Genau. Mhm. Ja, und ja, das sind dann schon manchmal Portionsgrößen. Ne? Also ich muss mindestens 8 Liter machen. Das ist mir manchmal, dann denke ich, hoffentlich. Ne?
Hoffentlich wächst. Passiert das dann auch mal, dass irgendwie was daneben geht?
Ja. Ja.
Leider Gottes, ne?
Ganz oft, ja, klar.
Und was machst du dann weg damit?
Ja.
Oder kann man da noch irgendwie was mit retten?
Nee, ne?
Das ist tatsächlich so, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn es halt rauskommt, kommt es raus und dann kannst du nicht mehr...
Ich will es dann auch gar nicht. Also es ist ja dann...
Weil das dann...
Es ist kein schlechtes Eis, aber es ist dann nicht mein Eis und deswegen kann ich es auch nicht verschenken oder irgendwas, weil...
Ja, das passt dann nicht, ne?
Ja. So also mir tut es dann weh.
Ja, genau.
Aber es geht.
Ja, verstehe schon. Also ich habe mich jetzt da zwischendrin schon mal durchgenascht und die haben alle echt einen super intensiven Geschmack, egal ob Vanille, egal ob, ich glaube, das war hier Haselnuss.
Ja.
Fantastisch, Schokolade sowieso.
Ja.
Ja. Also wer Schokolade mag, das ist hochwertige Schokolade, also vom Prozentsatz her wahrscheinlich schon.
Ja. Ne?
Also weiß nicht, wie viel Prozent die Schokolade hat.
70-prozentige Verung.
Ist ja lecker.
Von Original Beans. Und das Irre ist, das ist ein Sorbet.
Das ist keine Milch drin. Das ist also tatsächlich nur Schokolade. Also vegan haben wir das hier.
Ja,
ne? Das Thema vegan ist ja sowieso auch ganz wichtig, aber bei Sorbets kann man ja da sowieso relativ schnell drauf zugreifen, auf das Thema vegan, ne?
Genau, also ich habe jetzt noch kein Vanilleeis, was vegan ist, weil ich gerne dieses, also unser Vanille ist ja so ein ganz klassisches, ne, zur Rose gezogen, ja, mit Ei drin. Es ist aber, ne, Bio-Ei, Demeter-Milch, Madagaskar-Vanille von der Familie, Vanillekiste,
die
wir kennen und befreundet sind, so. Und das soll für mich so noch schmecken. Aber zum Beispiel Früchte oder auch Schokolade, finde ich, muss keine Milch rein. Also wir brauchen milchig und cremig zu werden.
Da kommt es halt darauf an, dass es richtig verarbeitet wird und richtig, richtig mitgearbeitet wird.
Ja.
Merkst aber schon, dass das Thema vegan dann auch sich sehr stark verändert hat im Verhältnis zu früher.
Ja, ne? Total. Das Witzige ist eigentlich, eine kleine Anekdote dazu von dem Schoko-Sorbet, ist, ich würde es zum Beispiel nie als veganes Schoko-Sorbet im Eisladen, also den Leuten annehmen.
Ja.
Weil dann sagen die Schoko-Fans oft, ne, nee,
das nehme
vegan,
ich nicht.
Nee, mache ich nicht.
Okay.
Weil vegan schmeckt nicht.
Mhm.
Wenn ich aber sage, möchten Sie mal die dunkle Schokolade probieren? Mhm. Oh ja, gerne. So, und dann probiert, ne, derjenige und dann sagt, oh, das ist aber lecker. Dann sage ich, ja, das ist ein Sorbet, das ist keine Nein, wirklich? Dann sage ich, das ist vegan. Ach Quatsch.
Mhm.
Weil vegan nicht immer nur einen positiven Beigeschmack hat, leider. Ne? Also ich bin nicht gegen vegan, aber für viele ist das ja auch so, ja, ich hätte gern, was sind denn die veganen Sachen? Also, ja, mein Gott, also Früchte waren immer schon vegan.
Ja, also, genau.
Ich versuche da nicht so ein Hype in eine Richtung zu sein, aber natürlich haben wir es.
Ja, ja, klar. Also es gibt ja auch andere Gründe, warum man auf Milch zum Beispiel verzichtet, weil man sie schlicht und ergreifend nicht verträgt, ne, zum Beispiel. Ja,
absolut.
So, aber ich habe jetzt gerade nochmal dieses Schoko. Es ist ja fast wie ein Mousse-Schokolade.
Ja, es ist, ja, genau.
Also das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, eigentlich ist es ja wie ein Mousse-Schokolade. Und das ist dann wirklich, ja, fantastisch. So Geschmack reinzukriegen, das ist wirklich, hängt natürlich auch sehr stark davon ab, was du überhaupt an Grundprodukten hast.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, da wählst du natürlich auch sehr bewusst aus. Ja. Kennst du ja wahrscheinlich jeden deiner Lieferanten, die dir irgendwie was zukommen lassen.
Ja.
Sei es jetzt die Zitrone, sei es jetzt die Haselnuss oder was auch immer. Ist es denn immer schwierig, dann auch den passenden Lieferanten zum Produkt zu finden?
Ah, schwierig. Also am Anfang war es mit Sicherheit schwieriger. Es wird immer besser. Also dadurch, dass wir ja auch ein Teil von Freaks to Tables sind, es ist einfach nicht mehr wirklich schwierig, weil eigentlich man so Gleichgesinnte hat, ne, so viele tolle Manufakturen oder auch Köche oder. Das heißt, also wenn man da einmal in die Gruppe schreibt, hat jemand, kann jemand oder weiß jemand, findet man eigentlich immer den richtigen für das Produkt dann oder für die Ware, die man braucht.
Ja, und wenn du keinen findest, dann machst du das aber auch oder nicht. Wenn du sagst, hier, ich finde jetzt irgendwie für eine Idee, die ich habe, das perfekte Produkt noch nicht, dann lässt du das erstmal zur Seite und machst dann irgendwas anderes.
Ja, dann gibt's das nicht. Also die Kompromisse könnte ich nicht eingehen. Weil, also ich meine, bei mir steht auf jeden Fall die Qualität ganz, ganz, ganz oben. Aber auch meine Philosophie grundsätzlich, so woher kommt etwas?
Mhm.
Ja, und ich kaufe unheimlich gerne natürlich direkt ein, ohne Händler.
Ja.
Nicht nur aus dem Grund, dass es natürlich ein besserer Preis für mich ist, sondern aber auch, dass ich unterstütze ja direkt den Produzenten.
Mhm.
Also es ist wirklich so, dass der größte Teil unserer Milch von einem Demeterhof kommt. Die kommt halt jede Woche ein, zwei Mal und bringt uns die Milch vorbei in Eimern. Ja, das ist natürlich eine Traumvorstellung. Ja, bis das geklappt hat, hat auch gedauert. Ne?
Ja,
weil man nicht jeder Demeterhof hat eine eigene Pasteurisiererei.
Ja.
Und das braucht man, weil Rohmilch dürfen wir nicht verarbeiten. Aber so ist das mit allen Produkten. Ne? Also da muss schon unser Herz hinter stecken, dass wir sagen, so ja, das ist super.
Jetzt geht die Eissaison 24 ja so ganz langsam dem Ende zu, ne? Isst ihr denn auch im Winter nach Eis oder sagst du dann auch, ach ja, gut, dass wir jetzt mal Pause haben?
Nein, also ne, jetzt sind wir ja erstmal natürlich vor der Vorweihnachtszeit. Da passiert natürlich ganz, ganz viel noch. Erstmal, weil wir halt auch in unserer Manufaktur ja viele Geschenke, Boxen für Firmen produzieren, dass wir Bruchschokolade machen. Also wir auch hier wieder, wir benutzen eigentlich die oder nicht nur eigentlich, sondern die Produkte, die wir im Eis haben.
Ja,
Und
kreieren noch andere
kreieren
Produkte.
andere Sachen daraus, ne? Also wie ein Brotaufstrich aus Pistazie oder Haselnuss. Und oder unseren Kaffee, den wir von auch einer ganz kleinen Rösterei hier in Wuppertal haben, ne? Den wir anbieten. Ja, da sind wir dann auch schwer beschäftigt. Januar, Februar, das sind so die Monate, wo es dann wirklich ganz ruhig wird. Aber ich glaube, das kennt jeder, ne? Da atmen wir erstmal durch und
Und bereiten schon wieder die neue Eissaison vor.
genau, also das ist wirklich dann das Thema schon, ne?
Gilt es ja auch immer schon ein bisschen was vorzuproduzieren, ne? Bis zu einem gewissen Grad, damit man einfach da schnell am Start sein kann, sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind, dann ja, ne? Freut sich Wuppertal schon wieder auf Cremeeis, nehme ich mal an.
Ja, absolut. Also wir haben natürlich dann auch noch die Händler, ne, und die ganzen Hotels und Gastronomien, die ja auch weiter im
Auch
Winter
im Winter
Eis
ist, genau, ja.
spachteln, ne? Aber wir haben ja auch die eigenen Filialen und die wollen natürlich auch aufgehübscht werden für die neue Saison dann, ne?
Wenn du so einen Blick in die Zukunft wirfst, wo geht's mit Cremeeis hin?
Ja, ich habe ja immer große Ziele und möchte da weiter dran arbeiten, halt wirklich eins der besten oder das beste Eis Deutschlands zu werden. Also gerade was so die Spitzengastronomie und Hotellerie angeht. Nicht, dass es nur für die sein soll, aber ich liebe es, auf diesem Niveau zu arbeiten. Und also wir kriegen ja dadurch auch unsere Bestätigung in unseren Eisfilialen, weil unsere Kunden sind von bis. Alle sind da und lieben das und geben auch gerne mal einen Euro oder 50 Cent mehr aus für ein Eis, weil sie einfach den Geschmack und die Qualität lieben. Und ja, da will ich weiter hin, da will ich weiter bekannt werden und weiter vergrößern.
2025. Gibt es da schon irgendeine Eissorte, die du jetzt schon benennen kannst, auf die sich die Menschheit hier in Wuppertal freuen kann? Hast du da schon den Plan, was die erste
Nee.
Sondersorte im Töpfchen sein wird?
Ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr schon Holunderblüte machen. Ja, weil auch wenn man dann spazieren geht mit dem Hund und dann, ne, oder mit unserer kleinen Tochter dann die ganzen Blüten sieht, habe ich wieder nicht geschafft. Tausend andere Sachen. Also das würde ich mir wünschen, dass ich es hinkriege. Ich bin sehr gespannt jetzt auf unser Brotprojekt.
Das klingt
Ja,
auf alle
also
Fälle
von
sehr, sehr
daher,
spannend.
vor der Holunderblüte, ist es ja noch kalt. Ich hoffe, dass wir dann da
Das Broteis.
das Broteis
Jetzt
haben.
hast du gesagt, kleine Tochter, freut die sich eigentlich auch, wenn es Cremeeis gibt?
Die ist noch ganz klein, die ist
Also
jetzt
noch,
10 Monate.
da ist noch kein
Da ist noch nicht so richtig
Eiszeit.
Eiszeit. Ich habe aber noch eine große, die ist 17 und ein Sohn 15. Und die große hilft schon auch in den Filialen mit.
Ah, ja, sehr schön.
Also die arbeitet selbstständig komplett in den Filialen. Und
Die nächste Eisgeneration gesichert.
genau, der große, der ist auch schon in der Produktion und presst auch Zitronen mit. Ne? Also es ist wirklich, ich mache das ja mit meiner Frau zusammen. Also
Ein richtiges
es ist
Familienunternehmen.
ein wirkliches Familienunternehmen, ja.
Sehr schön. Herzlichen Dank, Kaspar, für deine Zeit, vor allem auch für diesen cremigen Eindruck, den ich hier gewinnen konnte. Ich habe es vorher tatsächlich auch noch nicht geschafft, ja, wie auch, ne, wenn es die Filialen nur in Wuppertal gibt, dass ich dein Eis probieren durfte. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht, A, über dich mehr zu erfahren und lecker Eis zu essen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.